NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit uns. Wladimir Kamina hat ein neues Buch geschrieben. Es heißt Mahlzeit, Geschichten von Europas Tischen. Ab morgen ist er damit auf Lesereise in Niedersachsen. Heute Abend ist er bei mir zu Gast im Kulturspiegel. Und dann machen wir Lust auf das Beste aus 300 Jahren. So der Untertitel der diesjährigen Night of the Prompts. Schön, dass Sie bei uns sind. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel, am Dienstag. Wladimir Kamina wurde in Moskau geboren. Und seit 1990 lebt der beliebte Schriftsteller in Berlin. Mit Russendisco, wahrscheinlich haben Sie das Buch gelesen, sowie zahlreichen weiteren Bestsellern, gehört er zu den gefragtesten Autoren Deutschlands. Und mit seinem neuen Buch Mahlzeit, Geschichten von Europas Tischen, ist er in Niedersachsen auf Lesereise und jetzt zu Gast im Kulturspiegel. Hallo, Wladimir Kamina.
Hallo, ich grüße.
Ich finde es wunderbar, dass du heute Zeit hast. Deine Mutter feiert nämlich ihren Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch bitte ausrichten.
Mache ich. Mama wird 93.
Oh, 93. Toll, ja. Das ist großartig. Was steht denn da Leckeres auf dem Geburtstagstisch, wo wir jetzt sowieso über Mahlzeit sprechen?
Ich habe zuerst versucht, ich dachte, ich mache dieses norddeutsche Gericht, diese Kohl mit Pinkel. Aber dann habe ich es mir doch nicht zugetraut. Also mache ich Krustenbraten. Aber Krustenbraten ist ja auch so was Ähnliches.
Genau.
Es braucht viel Zeit, viel Geduld und viele Esser.
Ja, und die sind wahrscheinlich da heute zu dieser tollen Geburtstagsfeier. Mich würde mal interessieren, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Buch zu machen über Europas Tische und die Esskultur?
Ich habe letztes Jahr für Deutsches Kulturfernsehen, für Dreisat, Filme gemacht, wie schmeckt ein Land? Wie schmeckt die Schweiz, Österreich und Deutschland? Und war am Ende dieser Dreharbeiten, also während der Dreharbeiten, fasziniert. Ich habe mir das irgendwie gar nicht so vorgestellt, dass dieses Essen tatsächlich der letzte Zusammenhalt einer Gesellschaft sein kann. Dass die unterschiedlichsten Menschen bereit sind, dann miteinander ins Gespräch zu kommen, wenn sie an einem Tisch sitzen. Also bin ich dann durch ganz Europa gefahren, von Moldau bis Italien, bis Island sogar, und habe mit Menschen gegessen und gesprochen. Und daraus ist dieses Buch entstanden.
Ich finde es großartig. Ich finde auch die letzte Geschichte in Rom mit dem Tiramisu ganz besonders schön mit dem Taxifahrer.
Ja.
Das finde ich toll. Woran liegt das, dass wenn man gemeinsam an einem Tisch sitzt, gemeinsam etwas isst, dass man dann mehr von sich preisgibt und sich auch näher kommt, obwohl man sich sonst vielleicht ganz fremd isst oder fühlt?
Ja, ich glaube, dass dieses Essen als Projektionsfläche benutzt wird, dass Menschen alles Mögliche da hineininterpretieren. Das ist so ein Teil der Identität. Wir fragen uns ja alle, was machen wir hier? Und das ist am Tisch eigentlich leichter zu erklären. Außerdem muss ich sagen, das war ja fast immer ein Fest. So wie im Buch, es beginnt eigentlich im Norden mit dieser Grünkohl-Geschichte. Das war wirklich wie so eine russische Silvesterparty. Wo 200 Menschen, die haben eigentlich mehr getanzt als gegessen. Wir haben dann die Genghis Khan getanzt, dann hat diese arme Grünkohlkönigin hat ihre Krone verloren, wir haben alle die Krone gesucht, dann haben wir die Königin gesucht, sie war irgendwie eingeschlafen in der Ecke. Das war einfach sehr lustig, ja. Ja, von da sind wir durch ganz Deutschland nach Bayern, in den Süden gefahren, zum besten Weißbier der Welt. Eigentlich war dieses Essen mehr trinken als essen, so im Film. Und im Buch ist das auch so.
Gibt es ein Erlebnis, wo du ganz besonders gerne dran zurückdenkst, wo du unterwegs warst?
Na, ich habe seitdem jetzt schon neue Filme gemacht, die mich sehr, quasi das Gleiche, nur noch ein Stückchen lustiger. Nachdem ich diese Essensfilme gedreht habe, dachte ich, eigentlich möchte ich nur sowas machen. Mit Menschen irgendwo sitzen, essen und trinken, Geschichten mir anhören und selbst welche erzählen. Aber ich wusste, dass das Fernsehen niemals das Gleiche nochmal machen wird. Also habe ich nach einem Thema gesucht, das so anders klingt, aber im Grunde dasselbe ist. Und so haben wir jetzt die Filme gemacht über Traditionen und Bräuche. Und da habe ich Deutschland ganz, ganz neu kennengelernt. Das geheime Leben der Deutschen.
Und das
darüber haben wir jetzt auch drei Filme. Also ich werde auch bei meinen Lesungen erzähle ich immer wieder über diese Feste und Traditionen. Allein schon das Dreckschweinfest in Hergisdorf. Das älteste Dreckschweinfest Europas. Da muss man einmal gewesen sein.
Okay, ja, bin gespannt. Also das hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. Wer jetzt zur Lesung kommt, was erwartet den?
Ein Gespräch. Also inzwischen glaube ich, auch dadurch, dass die Schrift irgendwie jedes Jahr kleiner wird, bevorzuge ich es zu erzählen. Also ich lese auch dann eine Geschichte oder zwei. Aber hauptsächlich bleiben wir im Gespräch. Das ist quasi eigentlich eine perfekte Lebenssituation, der Sinn jeder Begegnung, dass Menschen einander was erzählen. Ich bekomme auch sehr viel erzählt auf diesen Lesetouren.
Welche Rolle spielt das Essen denn in deinem eigenen Leben und in deiner Familie?
Das Essen ist eben, also in meinen Augen ist das so diese kleinste gemeinsame Liebe. Menschen sind sehr unterschiedlich, die haben sehr unterschiedliche Ansichten, aber das, was sie verbindet, ist eben, dass sie alle essen. Irgendwie essen doch alle, so jeden Tag, manche sogar mehrmals am Tag. Also sie kochen, sie wollen auch nicht allein sitzen. Überall jetzt, wenn ich durch Deutschland fahre, sehe ich große Gruppen von Menschen, die an Tischen sitzen und in die Teller der Nachbarn schauen. Das ist, glaube ich, so ein Grundstein jeder Gemeinde, jeder Gesellschaft. Und das ist für mich auch Essen. Ich bin da für alles offen. Ich möchte nicht nur etwas essen, was ich schon kenne oder was ich mag, sondern das, was die anderen mögen, um diese anderen zu verstehen.
Da passt ja auch ganz gut das Sprichwort, muss man vielleicht sagen, über den Tellerrand zu schauen. Das hat ja dann doch auch irgendwie ein bisschen was damit zu tun. Man sitzt am Tisch, guckt so ein bisschen.
Über den Tellerrand, ja, also in die Teller andere Menschen. So sehe ich das.
Wie ist das nach dem Schreiben des Buches gewesen, nachdem du unterwegs warst? Hast du jetzt neue Kochkünste erlernt und Rezepte auch mal ausprobiert? Jetzt mit dem Grünkohl und Pinkel hast du dich jetzt für Krustenbraten für den Geburtstag deiner Mutter entschieden, aber sonst irgendwelche
Sachen? Ja, das, für mich ist das alles neu. Ja, ja. Also ich habe das früher nicht gekocht. Ich lerne permanent irgendwas. Von meinem Sohn habe ich jetzt einen Kuchen backen gelernt, diese Hanf-Kokos-Focaccia, irgend sowas. Ja.
Hört sich spannend an.
Ja, man muss um mit der jüngeren Generation im Gespräch zu bleiben. Natürlich, da muss man auch lernen.
Was glaubst du, dass die Leserinnen und Leser aus deinem Buch Mahlzeit mitnehmen?
Na, sie gehen dann mit mir auf diese Reise. Meine Favoriten in diesem Buch sind eigentlich arme osteuropäische Länder. In armen Ländern, so meine Erfahrung, geben die Menschen ihrem Essen eine noch größere Bedeutung. Also mit Bulgaren kann man stundenlang über die Tomaten eine tiefsinnige Diskussionen führen, wie die Tomaten früher waren und wie sie heute sind und warum. Das ist so, also sehr viel wird in dieses Essen interpretiert, also was die Geschichte des Landes betrifft, was so das Selbstwertgefühl der Menschen, das ist auch da drin, in diesem Teller.
Gibt es da irgendwelche Promis
am
vielleicht?
Also gestern, das waren fast nur Promis. Das waren bekannte Kulturschaffende, Filmemacher und Musiker, Deutschen und die Russischen, die Armen, die jetzt weggeschubst wurden von Putins Regime und überhaupt nicht wissen, was sie eigentlich tun sollen. Die waren in ihrer Heimat sehr bekannte Menschen. Aber jetzt ist die Heimat weg und niemand weiß, für wie lange oder überhaupt, ob sie jemals zurückkommen. Das war natürlich eine ganz besondere Gesellschaft, was soll ich sagen.
Das glaube ich dir. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Vorweihnachtszeit. Du bist wahnsinnig viel unterwegs. Wie gesagt, deine Mutter feiert heute ihren 93. Geburtstag. Da wird gemeinsam am Tisch gesessen mit der Familie und gegessen. Dafür wünsche ich euch einen ganz schönen Abend, eine schöne Weihnachtszeit. Und alle, die dich noch treffen wollen, weil du bist natürlich noch viel unterwegs, können Wladimir Kamina erleben. Und zwar morgen am 11. Dezember in Hannover, dann am 12. Dezember in Celle, am 13. in Braunschweig, am 14. in Osnabrück und am 15. Dezember bist du, Wladimir, in Münster. Du bist viel unterwegs. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und eine ganz tolle Lesereise mit Mahlzeitgeschichten von Europas Tischen.
Vielen Dank. Ja, alle sind willkommen.
Gemeinsam mit Ihnen durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Das Beste aus 300 Jahren. So lautet der augenzwinkernde Untertitel der Night of the Proms, die alljährlich vor Weihnachten auch im Norden der Republik zelebriert werden. Am 13. und 14. Dezember ist es ja in Hamburg soweit, am 15. Dezember in Bremen und am 19. Dezember da ist es dann endlich in Hannover soweit. Hochrangige internationale Popkünstler teilen sich mit einem großen Chor und Orchester die Bühne. Uli Kniep verrät uns mal, wer in diesem Jahr so alles mit dabei ist.
Seit 1994 bringen die Knights of the Proms jedes Jahr eine überraschende Mischung aus klassischer Musik und Pop-Hits internationaler Künstler auch nach Norddeutschland. Veranstalter Dirk Hohmeier hätte vor 30 Jahren nicht gedacht, eine so langlebige Konzertreihe auf die Bühne stellen zu können.
Ich weiß noch, wie wir alle Angst gehabt haben, wird das Ding überhaupt in Deutschland funktionieren? Wird der deutsche Zuschauer es verstehen, dass man auch Klassik mitmachen kann, dass wir eben quasi Mozart und Beethoven im gleichen Blast spielen wie Starship und Max Giesinger. Und ich weiß, dass wir das noch ein paar Jahre wunderbar weitermachen können.
Wenn wir uns leuchten wir.
In diesem Jubiläumsjahr stehen außer dem obligatorischen Antwerp Philharmonic Orchestra und dem Fine Fleur Chor die englische Cutting Crew und der deutsche Max Giesinger auf der riesigen Bühne. Wie alle Künstler schwärmt er von den opulenten Arrangements, die seine Hits in einem vollkommen neuen Soundgewand erklingen lassen.
Ich habe dann so bei Wenn sie tanzt plötzlich die Bläser und die Streicher gehört, habe ich so wirklich mal drauf konzentriert und dachte so, boah, krass, was die jetzt aus dieser Nummer gemacht haben, die wir da mal vor 7 Jahren in so einem kleinen WG-Zimmer zusammengeschraubt haben. Und jetzt spielen da irgendwie gerade 80 Leute mit. Es ist schon ziemlich geil, das mit so einem Arrangement zu hören.
So baby, talk to me.
Hauptattraktionen der 2,5-stündigen Show ist in diesem Jahr der englische Komponist und Produzent Dave Stewart. Der Mitbegründer der Eurythmics hat mittlerweile mit dem Segen von Annie Lennox die australische Sängerin Vanessa Amorosi an seiner Seite. Gemeinsam präsentieren sie Hits wie Sweet Dreams, There Must Be an Angel und Here Comes the Rain Again. Weltstar Stewart ist seinerseits begeistert von der Musikerfamilie, die sich während der mehrwöchigen Tournee zusammenfindet. Da wird dann auch schon mal in der Garderobe improvisiert und musiziert. Ich habe Gitarre gespielt und die anderen haben bestimmt 10 Songs gesungen und wir alle hatten einige Longdrinks. Zur TikTok-Generation gehört der erst 20-jährige Pianist Louis Philipson aus Mülheim an der Ruhr. Er vereint klassische und zeitgenössische Musik mit unglaublicher Leichtigkeit und ist die Neuentdeckung in diesem Jahr. Während der Jamaikaner Richard Burrell alias Shaggy bereits vor 20 Jahren bei den Knights of the Proms mitgewirkt hat.
Girl, you're my angel, you're my darling.
So vereinen sich auch in dieser Adventszeit wieder Verdi und Tschaikowski mit Reggae und Pop, während Starship-Sänger Mickey Thomas und seine Partnerin Chelsea für sich konstatieren, we build the city on rock'n'roll.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Kochen ist Kultur. Und gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, da stehen ja viele von uns in der Küche und probieren neue Rezepte aus. Wir stellen Ihnen gleich Kochbücher vor, die sich übrigens auch gut als Weihnachtsgeschenk eignen. Und dann freue ich mich auf ein Gespräch mit meiner Kollegin Julia Westlake. Sie moderiert die Lesung von Heinz Strunk, Zauberberg 2 in Bad Bevensen und das im Rahmen der NDR Kulturreihe Der Norden liest. Einen schönen Abend für Sie. NDR 1. NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Schön, dass Sie bei uns sind. Der Kulturspiegel hat heute die Idee, mal ein paar Bücher vorzustellen, und zwar besondere, interessante Kochbücher. Bücher schenken ist ja an sich schon immer eine gute Idee, aber Kochbücher, die sind besonders praktisch und sie verschönern im besten Fall das ganze Jahr das Leben der Beschenkten oder des Beschenkten oder der Beschenkten. Wolfgang Kurz, das ist unser Kochbuchexperte. Er kocht besonders gerne und er kocht auch gut. Das durfte ich schon ein paar Mal testen. Ja, du musst jetzt gar nicht hier so den Kopf schütteln. Du kannst wirklich gut kochen.
Danke.
Du hast ein paar Bücher mitgebracht.
Ja, und zwar Neuerscheinungen aus diesem Jahr, die einfach Spaß machen oder mir zumindest Spaß gemacht haben. Und die sind für die ganz verschiedenen Geschmäcker und Kochvorlieben passend. Das sind Bücher, von denen bin ich überzeugt. Bücher für jeden oder zumindest für fast jeden Geschmack. Zweimal sind wir vegetarisch unterwegs, dann natürlich Italien und ein Bestsellerautor und eine Bestsellerautorin, deren Bücher jeweils weltweit millionenfach verkauft wurden.
Vegetarisch finde ich gut. Ich bin Vegetarierin. Das ist ein Thema, das interessiert ganz, ganz viele von uns. Und viele Fleischesser fragen sich natürlich, was koche ich denn jetzt nur, wenn ein Vegetarier zu Gast ist? Also hier ein dicker, fetter Wälzer, vegetarisch von Paul Iwitsch. Was gefällt dir daran so besonders gut?
Also mich hat vor allen Dingen die Vielfalt der Rezepte überzeugt. Das Buch ragt wirklich aus der Menge der vegetarischen Kochbücher heraus. Es ist sowas wie ein Rundum-Glücklich-Buch, würde ich sagen, der vegetarischen Küche. Rezepte von einfach bis schwierig und was ich total praktisch finde, die Rezepte sind nach Hauptzutaten sortiert. Also wenn du Lust hast auf Karotten, dann findest du alle Karottenrezepte beieinander. Wenn du noch Chicorée im Kühlschrank hast, dann gibt es beispielsweise auf einen Blick 6 Rezepte für Chicorée. Sowas wie Chicorée im Kräutersud oder karamellisierter Chicorée oder geschmorter Chicorée mit Karotten. Ein anderes Beispiel Spargel. Da gibt es Grünspargel mit Bärlauchpesto, Spargel mit Rösti oder panierten Spargel mit Miso-Mayonnaise. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, aber alles spannend und ziemlich oft auch ungewöhnlich.
Oh, das hört sich alles unglaublich lecker an. Und du hast gerade gesagt, Stichwort Schwierigkeit. Der Autor Paul Iwitsch ist einer der ganz wenigen Köche weltweit, die sich mit vegetarischer Küche ja auch einen Stern erkocht haben. Wie anspruchsvoll sind denn die Rezepte von ihm? Kann ich die, also ich kann nicht so super gut kochen, kann ich die einfach nachkochen?
Wirst du schaffen, glaube ich, also zumindest die meisten Rezepte, vielleicht sogar alle. Also es sind auf jeden Fall jede Menge Rezepte im Buch, die sind einfach und die gehen schnell und dann eben ein paar, die etwas mehr Küchenkönnen erfordern. Aber das bleibt alles im Rahmen. Das Buch enthält mehr als 300 Rezepte und die meisten davon, die sind wirklich für jeden geeignet. Der weiß, sage ich mal, wie rum man den Kochlöffel halten muss. Ne? Also, von mir gibt es für das Buch deswegen eine besondere Top-Empfehlung. Für mich eins der besten Kochbücher des Jahres. Und damit bin ich übrigens nicht allein. Vegetarisch von Paul Iwitsch hat gerade beim Deutschen Kochbuchpreis in der entsprechenden Kategorie den ersten Platz gemacht.
Und den ersten Platz, den teilt sich Iwitsch mit dem Buch Easy Wins von Anna Jones. Auch ein Kochbuch mit vegetarischen Rezepten. Findest du das genauso gut?
Das ist eine absolute Empfehlung von mir. Das Konzept des Buchs ist aber etwas anders. Anna Jones schaut mit uns in ihre Speisekammer und sie zeigt uns, wie sie Gemüseküche mit den richtigen Zutaten besser macht. Easy Wins, so der Titel, also einfache Gewinne mal recht wörtlich übersetzt. 12 Zutaten stellt uns Anna Jones vor, mit denen sie ihre Gerichte aufwertet.
Hast du ein paar Beispiele mitgebracht? Was sind das für Zutaten?
Ja, das sind zum Beispiel Kapern oder Zitronen, aber auch Tahini, also Sesampaste, oder Miso, eine fermentierte Paste aus Sojabohnen oder anderen Hülsenfrüchten oder auch aus Getreide. Und das sind Zutaten, die bringen ein Gericht wirklich nach vorn. Die Rezepte von Anna Jones, die sind überwiegend einfach und was ich vor allen Dingen auch gut finde, sie sind super erklärt. Vom Sellerieschnitzel mit Zitrone über Cassoulet mit weißen Bohnen, Tomaten und Tahini bis hin zu Kapern-Schokoeis. Damit kannst du auch Fleischesser wirklich für vegetarische Küche begeistern.
Oh, mich auf jeden Fall auch. Es wären da jetzt schon ganz viele Sachen dabei gewesen, die ich definitiv nachkochen möchte. Und nochmal die beiden Buchtitel. Vegetarisch von Paul Iwitsch. Das Buch ist im DK-Verlag erschienen und kostet 39,95 Euro. Und Easy Wins von Anna Jones, Mosaik-Verlag. Und dieses Buch kostet 28 Euro. Und gleich hören wir uns wieder und haben noch ganz tolle Kochbücher für Sie parat hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und ich freue mich auch, dass Wolfgang Kurz, unser Hobbykoch, hier im Studio ist. Du hast Kochbücher mitgebracht, 2 haben wir eben gerade schon vorgestellt. Da geht es um die vegetarische Küche. Und du hast aber noch mehr mitgebracht. Welche?
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, ein Italien-Kochbuch, das darf irgendwie nie fehlen. Deswegen habe ich eins mit. Es hat auch fast jeder ja schon eins zu Hause oder auch mehrere. Aber irgendwie kann ich mich da doch immer wieder für neu begeistern. Und dieses Mal hat es mir Gennaro's Slow Cook Italiano angetan.
Hört sich schon gut an, der Name, ne? Gennaro Contaldo aus dem Ars Vivendi Verlag. Und Gennaro Contaldo ist doch der Mann, bei dem hier Jamie Oliver gelernt hat, oder?
Ja, ganz genau. Und die beiden arbeiten ja auch bis heute immer wieder mal zusammen, haben auch gemeinsam, glaube ich, Kochbücher auf den Markt gebracht. Und auch der deutsche Fernsehkoch Tim Melzer, der hat bei Contaldo gearbeitet, in seinem Restaurant in England. In seinem neuesten Buch geht's, wie der Titel schon sagt, um Gerichte, die etwas Zeit brauchen, Slow Cook eben. Meist aber machen die das ganz alleine im Schmortopf oder im Ofen und entwickeln dann dort ihre wunderbaren Aromen. Ein paar Beispiele: Südtiroler Gulasch, Lammeintopf mit Butternuss, Kürbis und Safran oder Rinderschmorbraten mit Barolo und Pappardelle mit Hasensoße. Aber auch Brot und Kuchen gibt's.
Also offensichtlich merkt man schon, ein ziemlicher Gegenpol zu unseren ersten vegetarischen Büchern. Hier geht es überwiegend um Fleischgerichte.
Ja, das stimmt. Es ist schon ziemlich fleischlastig, aber es geht eben auch um die traditionelle italienische Küche, um Rezepte, die so oder so ähnlich teils seit Jahrhunderten die Küche Italiens ausmachen. Das sind dann Schmor- und Bratengerichte oder eben Gerichte aus dem Ofen, wie schon gesagt. Die brauchen dann zwar Zeit, aber in den meisten Fällen ist der Aufwand trotzdem ziemlich überschaubar. Alles zusammenwerfen, ab und zu umrühren und am Ende dann die Nase über den duftenden Topf halten, würde ich sagen. Finde ich irgendwie auch eine schöne Art zu kochen.
Das finde ich auch. Das war Gennaro's Slow Cook Italiano von Gennaro Contaldo. Das ist erschienen im Ars Vivendi Verlag. Das Buch mit mehr als 100 Rezepten kostet 28 Euro. Nicht immer hat man natürlich Zeit, so ein Essen Stunden vorher vorzubereiten. Wenn man arbeitet, beispielsweise Kinder hat, im Alltag muss es dann auch manchmal ein bisschen fixer gehen. Du hast hier The Fast Five, also die schnellen fünf, wenig Zeit, viel Geschmack und das verspricht das Buch.
Ja, genau. Das ist von Donna Hay. Das ist ja die Bestseller-Autorin aus Australien und schnelle und meist einfache Rezepte, die trotzdem was hermachen, die sind ja irgendwie so ihr Markenzeichen, kann man sagen. Im neuesten Buch geht es um fünf Varianten von beliebten Gerichten, die sich meist schnell zubereiten lassen. Und die sind ziemlich unterschiedlich dann, diese Varianten. Ich sag mal ein paar Beispiele. Fleisch und andere Bällchen, das ist so ein Thema. Da gibt es dann Thai-Fleischbällchen mit rotem Curry, Grünkohl, Zitronen, Parmesanbällchen oder auch Geflügelbällchen in Lauch-Estragon-Soße. Oder Schnitzelvarianten, die sind dann mit und ohne Fleisch. Und es gibt auch verschiedene Puddings oder selbstgemachte Eissorten. Was mir besonders gefällt, die Rezepte, die sind ziemlich kreativ, die leben oft so von ungewohnten Kombinationen und haben so einen gewissen Überraschungseffekt.
Das klingt natürlich ziemlich lecker, aber wem würdest du dieses Buch empfehlen? Eher Anfänger oder Profi?
Ich glaube, man kann wirklich sagen, beiden. Anfänger profitieren davon, dass die Rezepte ziemlich einfach hinzubekommen sind. Wer als Anfängergästen irgendwas aus diesem Buch serviert, der macht damit auf jeden Fall Eindruck. Und Profis, die werden mit dem Buch deshalb Spaß haben, weil die Kombinationen reizvoll sind und weil Donna Hay immer wieder einen Weg findet, neue Varianten sozusagen auf den Tisch zu zaubern.
Das war Donna Hay, The Fast Five aus dem AT Verlag. Das Buch kostet 37 Euro. Zum Schluss noch ein wirkliches Highlight. Yotam Ottolenghi hat die Gewürze des Nahen Ostens, der israelischen und arabischen Küche, in die europäischen Haushalte gebracht und gerade auch mit seinen vegetarischen Rezepten ja ganz, ganz viele Menschen begeistert. Sein neuestes Buch ist auch gerade erschienen. Es heißt Komfort. Wolfgang, wie gefällt dir das?
Also es ist eigentlich wenig überraschend. Das Buch ist wieder mal herausragend. Für Fans von Ottolenghi sowieso ein Muss, finde ich. Und das hat übrigens auch beim Deutschen Kochbuchpreis einen Siegertitel bekommen. Für mich ist das auf jeden Fall ein Favorit dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum. Das Thema Komfort bezieht sich hier auf Wohlfühlküche. Rezepte also, die einen an Zuhause erinnern, so ich sag mal an die Küche der Oma. Oder an Rezepte, die einen trösten, wenn es einem mal eben nicht so gut geht. Das hat ja fast jeder irgendwie, was man sich dann so kocht. Ne? Und Yotam Ottolenghi und sein Team, die haben eben versucht, in diesem Buch Gerichte zu sammeln, die zumindest das Potenzial haben, so ein Wohlfühlgericht zu werden.
Bei mir ist das Kartoffelpüree mit Ei und roter Beete.
Lecker.
Lecker.
Ja, würde ich auch nehmen.
Da geht es einem immer wieder gut, hat meine Oma immer gekocht. Aber sag uns doch noch mal ein paar andere Beispiele aus dem Buch.
Also die Rezepte in diesem Buch, die lassen sich relativ schwer in eine Richtung definieren, aber sie tragen, was sie alle gemeinsam haben, eben diese typische Ottolenghi-Handschrift, die ihn ja auch so erfolgreich gemacht hat. Es gibt verschiedene Hummus-Varianten zum Beispiel, Kichererbsenpüree beispielsweise mit Fenchel und vielen Gewürzen oder es gibt Polenta-Pfannkuchen mit Maissalat, es gibt Brathähnchen, geschmorten Fisch, Currys, Nudelrezepte, Pasta mit karamellisierten Zwiebeln, Haselnüssen und Salbei oder mit Pesto, gerösteten Bohnen und Kartoffeln. Und wenn gar nichts mehr hilft, Schokoladenmus mit Orangenkaramell oder ganz schlichten Apfelkuchen, das hilft natürlich immer. Und ich kann wirklich sagen, alles, was ich aus dem Buch ausprobiert habe, hat bei mir wirklich so ein ziemliches Wohlgefühl ausgelöst. Na, vielleicht außer, wenn ich auf die Waage gehe hinterher.
Da sollte man jetzt in dieser Zeit sowieso überhaupt gar nicht drauf gehen. Das soll man
im Sommer wieder.
Wollte ich gerade sagen. Jetzt einfach nur glücklich und zufrieden sein. Was gibt's bei dir denn zu Weihnachten?
Ich glaube, Reh liegt schon im Tiefkühler. Das wird wohl am Heiligabend auf den Tisch kommen.
Dann wünsche ich dir eine ganz wunderbare Vorweihnachtszeit natürlich noch, ein schönes Weihnachtsfest.
Danke,
ja, und
dir
das
auch.
War jetzt zum Abschluss Komfort von Jotam Ottolenghi für 38 Euro. Erschienen ist das Buch im DK-Verlag. Ja, Wolfgang, ich bedanke mich ganz herzlich. Schön,
danke,
dass
auch
du da warst. Gemeinsam mit Ihnen durch den Dienstagabend, hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Seit 2006 präsentiert die Herbsttour der NDR Kulturreihe Der Norden liest norddeutsche Autorinnen und Autoren und deren Themen. Und morgen Abend, da ist es dann soweit, um 19.30 Uhr liest Heinz Strunk aus dem Buch Zauberberg 2. Und meine Kollegin Julia Westlake, sie moderiert die Lesung in Bad Bevensen. Hallo Julia.
Hallo Martina.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du musst uns mal verraten, Bad Bevensen, das verbindet euch. Heinz Strunk und dich. Warum?
Oh ja, ich bin in Bad Bevensen und Umgebung aufgewachsen und Heinz Strunk ist in Bad Bevensen geboren worden.
Guck mal.
Ja.
Siehste, so ein Heimspiel.
Ja, total. Und er hat auch später seine Mutter in der Diana-Klinik, das ist eine sehr große und wichtige Klinik dort, viel besucht. Also er kennt es.
Wie gut kennst du Heinz Strunk?
Also ich würde sagen, wir sind befreundet. Eine Freundschaft, die immerhin auch längere Auszeiten schon ausgehalten hat, wo das Leben mal in andere Richtungen ging. Deswegen hält sie viel aus, glaube ich. Und ich freue mich drauf. Wenn ich ihn privat treffe, dann sprechen wir natürlich ganz anders. Und ich finde das ganz lustig, morgen mit ihm auf einer Bühne gemeinsam zu stehen in meiner alten Heimat, wo auch meine Mutter im Publikum sitzen wird. Also mehr Mischung von Privat und Job geht ja eigentlich fast gar nicht.
Es gibt ja so ein bisschen hin und her mit dem Buch Zauberberg 2 von Heinz Strunk. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Ich habe natürlich sein Buch gelesen und mich über den Zauberberg von Thomas Mann, in Klammern leider persönlich nicht gelesen, gut informiert, sodass ich natürlich die Fragen, die sich stellen, auch Heinz Strunk stellen werde. Ist das eigentlich anmaßend, sich zumindest dieses Titels zu bedienen? Und wie viel Annäherung an den Stoff hat er vorgenommen? Und wo sind da vielleicht Parallelen?
Worauf freust du dich am meisten dann morgen Abend in Bad Bevensen auf der Bühne?
Wenn Heinz Strunk seine eigenen Texte liest. Ich habe ja das Buch gelesen, es ist nicht nur lustig, es ist natürlich auch berührend und feinsinnig. Wenn er seine Texte liest, muss ich einfach schon alleine durch seine Performance sehr lachen. Und ich glaube, das wird eine gute Show.
Wo du das sagst, seine Werke sind ja oft sehr humorvoll, manchmal aber auch ein bisschen düster, immer sehr originell. Das ist, glaube ich, so ein Markenzeichen von Heinz Strunk. Wie würdest du denn Zauberberg 2 in ein, zwei Sätzen beschreiben?
Es ist die Geschichte eines Mannes, der, wie viele in diesen Tagen, glaube ich, aus so einer gewissen Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit nicht rauskommt und der versucht, in einer Klinik Heilung zu finden und da viele andere Menschen kennenlernt und skurrile Begegnungen hat.
Worauf freust du dich am meisten, wenn du an morgen denkst?
Ich freue mich darauf, in meiner alten Heimat mit einem Freund auf der Bühne des Kurhauses zu stehen. Da stand ich seinerzeit noch mit dem Schulchor vor 40 Jahren oder so. Und ja, dieses Gebäude für mich mit neuen Erinnerungen zu füllen.
Der Norden liest, die Herbsttour 2024, das ist ja eine Reihe, die gibt es schon länger. Was macht diese Lesung für dich immer so besonders?
Dass wir in den norddeutschen Bundesländern rumreisen, dass wir die Menschen vor Ort treffen, dass wir ganz ungewöhnliche Lesungsorte auch zum Teil haben. Also die letzte Lesung, die ich in diesem Jahr gemacht habe, war in einem Schloss. Das war auch was ganz Besonderes und jetzt im Kurhaus, dass wir immer tolle Autorinnen und Autoren dabei haben und vor allem, das ist ja dann mein Job, dass viel Zeit für Gespräch auch da ist.
Und wenn es jetzt vielleicht noch so ein paar Karten gibt in Bad Bevensen morgen für die Lesung Zauberberg 2 mit Heinz Strunk und dir, warum sollten die Leute kommen?
Die sollten kommen, weil erstens das Buch sich wirklich lohnt, also eine Auseinandersetzung auch mit dem Vergleich zu Thomas Mann und vor allem, weil Heinz Strunk, den viele ja vielleicht auch von Fleisch ist mein Gemüse zum Beispiel kennen, der ist einfach immer ein Ereignis, egal was er schreibt, er ist einfach ein großer Künstler.
Und du bist auch ganz wunderbar, von daher lohnt es sich auch deinetwegen zu kommen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du noch ein bisschen Zeit gefunden hast, bevor es dann ja losgeht in Bad Bevensen morgen mit der Lesung, hier im Kulturspiegel zu Gast zu sein. Julia, ich wünsche dir ganz wunderbare Weihnachten und überhaupt wünsche ich dir alles Liebe und morgen ganz viel Spaß bei der Lesung.
Das wünsche ich dir, liebe Martina, und allen Hörerinnen und Hörern natürlich auch.
Also, wenn Sie Lust haben, morgen am Mittwoch, den 11. Dezember um 19.30 Uhr, Heinz Strunk liest aus Zauberberg 2. Julia Westläg moderiert das Ganze im Kurhaus Bad Bevensen. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Julia, mach's gut. Tschüss. Das war wieder ein richtig schöner Abend mit Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ich hoffe, es hat Ihnen auch viel Spaß gemacht und wir hören uns wieder kommenden Dienstag. Da freue ich mich schon drauf. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen traumhaft schönen Abend mit uns hier bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.